Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Die Vitamin-C-Tablette zum Wochenendfrühstück vor dem Sport, ein Magnesiumdrink, regelmäßig Vitamin D für die Knochen und Ginkgo fürs Gehirn. Nahrungsergänzungsmittel gehören inzwischen für viele von uns zum Alltag. Jeder Dritte in Deutschland nimmt sie, in der festen Überzeugung, dem Körper damit etwas Gutes zu tun. Aber stimmt das? Sind die 2 Milliarden Euro, die im Jahr für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben werden, gut investiert? Brauchen wir all diese Pülverchen und Pillen für unsere Gesundheit oder können sie uns sogar schaden? Darüber rede ich heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit der Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski, die ich bei mir im Studio begrüße. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Und zugeschaltet aus Köln ist Angela Clausen, Teamleiterin Lebensmittel im Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Man könnte auch sagen, Frau Clausen, Sie sind die Expertin in Sachen Nahrungsergänzungsmittel. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, Frau Steinhauer.
Und natürlich möchten wir uns auch mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, austauschen. Nehmen Sie Vitaminpillen, nehmen Sie Magnesium oder andere Nahrungsergänzungsmittel? Und wenn ja, warum? Spüren Sie eine Wirkung oder würden Sie sagen, dass die Mittel eher nicht so das halten, was Sie versprechen? Und vor allen Dingen, klären Sie die Einnahme mit Ihrem Arzt ab? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Clausen, warum ist es überhaupt wichtig, über Nahrungsergänzungsmittel zu informieren?
Naja, das Besondere ist, Nahrungsergänzungsmittel sind eigentlich, in Anführungsstrichen mal, nur Lebensmittel. Also nichts anderes als Gurke, Tomate, Brot, Eier. Aber wir haben es natürlich bei Nahrungsergänzungsmitteln mit einem Konzentrat oder Isolat oder zumindest mit einer klaren definierten Nährstoffmenge zu tun. Mhm. Das heißt, wir haben etwas, was viel mehr enthält, als es in einem normalen Lebensmittel haben, sehr häufig. Und gerade weil ich eben dieses Konzentrat habe, diese höhere Dosierung im Verhältnis zu Kalorien zum Beispiel oder zur Größe oder zur Menge des Lebensmittels, gibt es auch Wirkungen, die ich eben vom normalen Gurke, Tomate, Brot nicht habe. Wir müssen einfach wissen, Nahrungsergänzungsmittel sind nützlich, wenn die richtigen Nährstoffe vom richtigen Menschen zur richtigen Zeit in der richtigen Menge genommen werden. Mhm. Und das impliziert ja schon eine ganze Menge Fragen, die ich klären sollte, bevor ich anfange, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Es ist eben nicht einfach so, dass Nahrungsergänzungsmittel beliebiger Menge einfach mal so genommen werden kann, sondern wir haben sogenannte unerwünschte Wirkungen. Beim Arzneimittel würde man von Nebenwirkungen sprechen. Es gibt Risiken, die von diesen Produkten ausgehen. Insbesondere dann, wenn ich unter chronischen Erkrankungen leide, wenn ich regelmäßig Medikamente nehme. Immer dann können Probleme auftauchen.
Also nochmal konzentriert, Frau Kielkowski, für wen könnten Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein? Also wer ist der richtige Mensch? Was ist die richtige Dosis? Was ist der richtige Zeitpunkt?
Also sinnvoll können natürlich Nahrungsergänzungsmittel für Menschen sein, die einen ausgewiesenen Mangel haben. Das würde aber schon bedeuten, dass dieser auch nachgewiesen ist. Das ist bei einigen Nährstoffen, bei einigen Mineralien durchaus möglich übers Labor. Man kann auch ein ganz teures Vitaminprofil sich erstellen lassen vom Labor. Das ist aber mit sehr großen Schwankungen verbunden, weil wir ja auch Speicher für bestimmte Vitamine haben, die wir im Labor oftmals nicht erfassen können, außer vielleicht für Eisen etc., sodass wir da auch nie wirklich richtig liegen und sehen, da gibt es diesen Mangel. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Menschen, die sich super, super schlecht ernähren, nur Fastfood essen, nie Gemüse, kein Obst, ja, wenn die sich jetzt Multivitaminpillen noch zusätzlich zuführen, dann würde man sagen, okay, jedes blinde Huhn findet mal ein Korn. Ja, wo es ganz sicher auch sinnvoll ist, ist bei tumorerkrankten Menschen, die einer Chemotherapie sich also die einer Chemotherapie ausgesetzt sind, weil erstmal sind Tumorerkrankungen sehr Erkrankungen, die sehr unsere Nährstoffe und Vitamine letztendlich aufsaugen. Mhm. Aber durch die Behandlung selber entsteht sehr oft ein Defizit. Aber da haben wir eben auch Mineralien und Präparate, die wirklich unter das Arzneimittelgesetz fallen, weil, wie eben schon erzählt, ja, die Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, fallen unter das Lebensmittelgesetz und haben eben nicht auch eine ganz definierte Konzentration, weil der Hersteller dort auch seine Schwankungsbreite hat. Da ist er eben nicht so kontrolliert, wie es im Arzneimittelgesetz ist.
Aber jetzt könnte man ja ganz allgemein fragen, was ist denn falsch daran oder was kann falsch daran sein, sich so eine extra Portion Vitamine oder Mineralien zu gönnen?
Ganz einfach. Also erstmal ist die Wirksamkeit der Nahrungsergänzungsmittel nicht wirklich klinisch belegt worden. Das heißt, das ist, ich sage immer so schön auch zu meinen Patienten, was wirklich belegt wurde, ist der Placebo-Effekt. Dass der bei Menschen funktioniert, dafür gibt es wirklich wissenschaftliche Daten. Dass Nahrungsergänzungsmittel eine biologische Wirksamkeit haben, ist eben nicht belegt. Für jedes einzelne Nahrungsergänzungsmittel nicht.
Aber wenn ich dran glaube, dass mir Ginkgo hilft und dass das meinen Kopf in unendliche Höhen schießen lässt und das Gehirn top ist.
Wenn Sie gesund sind, wenn Sie gesund sind, wird Ihnen das vielleicht eine ganze Zeit lang nicht unbedingt schaden. Mhm. Wann es schaden kann, darauf können wir ja im Laufe der Sendung noch eingehen. Aber wenn man gesund ist, dann ist es erstmal gar kein Problem. Aber für, wie auch eben schon gesagt, für Menschen, die richtige Krankheiten haben, die wirklich Medikamente nehmen, können sich halt Nebenwirkungen auch zusammentun sozusagen. Die Wirksamkeit von Medikamenten runtersetzen, die Wirksamkeit von richtigen Medikamenten hochsetzen und damit kann ein kranker Mensch schon wirklich in Schwierigkeiten kommen.
Calcium, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, das kann man alles durch schönes Essen zu sich nehmen oder aber in Form einer Pille. Was bringen solche Nahrungsergänzungsmittel? Die Frage sorgt heute für Gesprächsstoff bei Deutschlandfunk Kultur mit der Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski und der Verbraucherschützerin Angela Clausen. Frau Clausen, zu welchem Nahrungsergänzungsmittel greifen Kunden am häufigsten?
Also eines der am häufigsten gekauften Nahrungsergänzungsmittel sind Magnesium, Pulver, Tabletten, Kapseln, Brausetabletten, was auch immer. Auf jeden Fall mit dem Inhaltsstoff Magnesium. Gefolgt dann von Vitamin C bzw. Multivitaminen insgesamt. Auch da gibt es eine Vielfalt ohnegleichen auf dem Markt. Was aber inzwischen auch schon stark nachkommt, sind Produkte mit Zink drin fürs Immunsystem oder dann auch Pflanzenstoffe. Also wie das eben erwähnte Ginkgo beispielsweise.
Bleiben wir bei Magnesium, Frau Kielkowski. Wofür gut?
Magnesium ist ein Mineral, was letztendlich wirklich universell in unseren Stoffwechsel eingreift. Wir finden es auch ganz stark im kompletten Muskelstoffwechsel. Muskelzellen haben wir überall, fast in jedem Gewebe, auch in jedem Gefäß, damit der Stoffwechsel einfach funktioniert. Und wir haben Magnesium zum Beispiel, ist ganz wichtig im Vorgang der Muskelkontraktion, aber auch im Herz-Kreislauf-System und überhaupt als auch ein Baustein für viele Sachen.
Es ist ja immer ein Streitpunkt. Viele Leute sagen, ich nehme Magnesium, wenn ich einen Wadenkrampf habe. Und die anderen sagen, das ist Quark, brauchst du nicht, musst was anderes nehmen.
Ja, also sagen wir mal so, ein Wadenkrampf kann durchaus auf einen Magnesiummangel hinweisen, aber da ist eben auch wieder das Wort kann und da sollte man eben schon raufschauen.
Jetzt gucken wir uns an, Frau Clausen, Sie wollten was sagen?
Ja, einfach ganz klar, es gibt entsprechende Reviews, die eben sagen, dass ich nicht mit Magnesium Wadenkrämpfe beispielsweise verhindern kann. Das ist ja ein Fußballspiel oder ähnlich lang intensive Sportarten, dass es irgendwann eine Überlastung des Muskels, was zu diesen Wadenkrämpfen führt. Das ist nicht ein Magnesiummangel in dem Fall. Und von daher ist es einfach, ich nehme noch schnell Magnesiumgetränk zu mir, bevor ich in den Sport gehe. Es ist einfach überflüssig, das bringt nichts.
Das stimmt. Allerdings gibt es auch die klassischen Wadenkrämpfe nachts, die Menschen wach werden lassen, ohne dass dem Sport vorausgegangen ist oder diese Menschen, die dann eben auch sehr gestresst sind, auch schwer übergewichtig sind. Und da würde man bei dieser Symptomatik als Arzt schon mal den Magnesiumspiegel eben auch kontrollieren.
Macht es denn einen Unterschied, Frau Clausen, ob ich dieses Magnesium in der Apotheke hole oder eben im Supermarkt um die Ecke, so als Brausetablette mit noch ein bisschen Orangengeschmack dabei?
Nein, das macht im Prinzip überhaupt keinen Unterschied. Wir haben bestimmte Magnesiumverbindungen, die zugelassen sind in Nahrungsergänzungsmitteln. Das können Carbonaten, Laktaten, Zitronat sein. Da gibt es ganz verschiedene Verbindungen. Die können sich ein klein bisschen in der Bioverfügbarkeit bzw. in der Schnelligkeit, wie sie dem Körper zur Verfügung stehen, unterscheiden. Aber jedes dieser Produkte muss genau die Menge Magnesium liefern, die draufsteht.
Tim Frese hat die 0800 22 54 22 54 gewählt und ruft uns an aus dem Emsland. Guten Morgen, Herr Frese.
Ja, guten Morgen. Grüße Sie.
Grüße Sie.
Ja, ich habe eine Frage auch in die Richtung Novel Food, weil das ist ja sozusagen aktuell auch so eine Thematik auch bei den CBD-Produkten, dass das von der EU so ein bisschen runterreguliert wird, dass die als neuartige Lebensmittel eingestuft werden. Und da wollte ich mal fragen, wegen der Wirksamkeit auch jetzt bei Kurkuma und anderen Heilpflanzen, die eben auch in der traditionellen Gebrauch der Menschheit sich auch schon so seit Zehntausenden von Jahren befinden, wieso das dann als neuartiges Lebensmittel eingestuft werden soll, verstehe ich nicht so ganz, warum das so wegreguliert wird. Oder steckt da vielleicht auch ein bisschen die Angst der, ich sage jetzt mal, Pharmaindustrie dahinter, die das nicht gerne möchte, dass halt solche Lebensmittel, die eigentlich so eine Hochwirksamkeit haben, wenn die dann eben vielleicht auf Nanopartikelebene heruntergebrochen werden, dass die dann eben ja auch Medikamenten auch Konkurrenz machen können.
Frau Clausen, wollen wir erstmal die Novel Food Verordnung kurz erklären?
Ja, guten Morgen, Herr Frese. Vielen Dank für Ihre Frage. Erstmal Novel Food, neuartige Lebensmittel. Es gibt ein Gesetz, das sagt ganz einfach, dass alles, was vor Mai 1997 in der EU nicht als Lebensmittel verzehrt wurde, einer Sicherheitsüberprüfung bedarf. Da können wir jetzt unterscheiden wir zwei Sachen. Einmal traditionelle Lebensmittel aus Drittländern, die können ganz schnell und ganz einfach einen entsprechenden Antrag stellen und dürfen dann hier auch verwendet werden. Oder wir haben eben welche, die tatsächlich neuartig sind. Sie haben vorhin das CBD angesprochen. Und da ist es nun so, CBD ist ein einzelner Stoff. Es ist ja die Hanfpflanze und Sie haben einen einzelnen Stoff, den Sie daraus ziehen. Und dieser einzelne Stoff, der wird in ja einer viel größeren Menge zugeführt, als normalerweise über das normale Lebensmittel zugeführt wird. Und dann sagt man, das ist vor 1997 nicht in Lebensmitteln gewesen und darf deswegen als Lebensmittel auch nicht verkauft werden.
Was ist CBD genau, Frau Clausen? Wo ist das drin?
Das ist ein Cannabidiol, das kommt aus der Hanfpflanze.
Genau. Aber wenn man jetzt einmal vom Vollspektrumsöl ausgehen würde, das ja nun auch als Gesamtheit aus der Pflanze gewonnen werden könnte. Also ich finde es halt so ein bisschen, es gibt ja auch beim Rossmann oder DM kann man ja mittlerweile auch Öle kaufen. Da wird also aus meinem Gefühl ist das so ein bisschen heraus, jetzt irgendwie mit zweierlei Maß gemessen. Gerade weil die Cannabispflanze ja nun auch einfach eine Heilpflanze ist, die schon sehr viele auch Erfahrungswerte mitbringen aus der Menschheitsgeschichte.
Das kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, wir reden hier über Lebensmittel. Und Lebensmittel sollen keine Krankheiten lindern, verhüten oder therapieren. Wir haben es hier mit einem Lebensmittel zu tun. Wenn dieses CBD-Öl als Heilpflanze, meinetwegen traditionelle Heilpflanze oder sonst was alles zugelassen würde, alles gar kein Problem. Es darf auch in der Kosmetik verwendet werden, aber es ist kein Lebensmittel wie Gurke oder Ei.
Ja, alles gut.
Herr Frese, Sie haben Kurkuma als hochwirksam beschrieben. Ist Kurkuma hochwirksam, Frau Kilkowski?
Kurkuma als Nahrungsmittel oder als zusätzliches Nahrungsmittel ist hochwirksam. Es hat einfach sehr viele Antioxidantien, es hat sehr viele Mineralien und genauso wie auch die Ingwerknolle. Und da gibt es auch schon ganz gute Daten. Es ist ja immer schwierig in der Ernährungsmedizin oder in der Ernährungswissenschaft Daten über Lebensmittel zu erheben. Eigentlich ist es unmöglich. Wir können immer nur auf Beobachtungsdaten zurückgreifen. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die einen sehr hohen gesundheitlichen Aspekt haben und auch natürlich deutlich mehr in der natürlichen Form als in der Kapselform. Da kommen wir sicher auch noch mal drauf, weil ja Nahrungsergänzungsmittel einem chemischen Verarbeitungsprozess unterliegen. Und die Kurkuma-Knolle als solche hat eben auch die sekundären Pflanzenstoffe. Sie interagieren auch mit dem Immunsystem. Und das ist bei den entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt nicht gesagt und überhaupt nicht belegt.
Ja, Herr Frese, wie sind Sie drauf gekommen, Kurkuma zu nehmen? Hat Ihnen das jemand empfohlen? Haben Sie darüber gelesen?
Also was heißt nehmen? Ich nehme das natürlich irgendwo im alltäglichen Nahrungsgebrauch mit ein. Also gerade so Ingwer, Knoblauch, alle diese Knollengewächse sind natürlich irgendwo auch, man merkt es ja auch, ne, so ein bisschen antibiotisch will ich jetzt nicht sagen, aber antibakteriell, das wirkt halt auch, wenn man mal Halsschmerzen hat oder so, wenn man dann mal sich so einen Aufguss macht. Von daher, deswegen glaube ich da schon dran, dass gewisse Lebensmittel halt eben auch diese Heilwirksamkeit hat und dass das eben halt Marktinteressen teilweise auch
haben sind,
Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter. Das ist ein für mich manchmal sehr interessant von außen zu betrachten, wenn man da jetzt selber gar nicht sag ich mal, mit Geld verdienen möchte, aber so im Heimgebrauch möchte man ja dann auch sich irgendwie vielleicht gewisse Präparate mal holen, aber die frischen, sag ich mal, die ursprünglichen Lebensmittel sind es ja eigentlich. Und wenn man die jetzt mit einer Bioverfügbarkeit ein bisschen aufbereiten kann, auch industriell, wenn es halt eben schonend verarbeitet wurde, ich glaube, da ist eben halt eher, wer bietet das an und mit welcher Passion dahinter auch. Ne?
Ja, aber ich glaube, man muss da tatsächlich wichtige Unterschiede machen. Kurkuma als Gewürz, völlig d'accord, verwenden Sie gerne. Wenn ich aber sowas zum Beispiel in Kapselform nehme, dann habe ich in der Regel, selbst wenn da reines Kurkuma drin ist, komme ich auf viel, viel größere Mengen, als ich normalerweise als Gewürz nehmen könnte. Und dann muss ich eben berücksichtigen, dass ich dann auch ganz andere Wirkungen habe. Natürlich ist es völlig klar und traditionell belegt, dass es überhaupt gar kein Problem ist, Zimt als Lebensmittel über Milchreis in Kekse zu packen und so weiter. Gar kein Thema. Aber wenn ich jetzt jeden Tag 5 Gramm Zimt in Kapselform einnehme oder sogar 10 Gramm, weil ich 2 oder 3 Kapseln davon am Tag nehme, dann kommen auch noch andere Inhaltsstoffe des Zimt zum Tragen und die führen eben zu Unverträglichkeitsreaktionen oder Stoffwechsel dann halt Dinge auslösen, die wir eigentlich so gar nicht wollen, zum Beispiel über die Zimtaldehyde oder ähnliches. Und bei bestimmten
Was passiert denn dann, Frau Clausen?
Wir bringen aber den Stoffwechsel durcheinander. Das kann man gar nicht so ganz spezifisch sagen. Man kann nicht immer sagen, dieser Stoff macht das, weil das ist ja ein Konglomerat von Stoffen, die natürlich auf ganz viele verschiedene Systeme Einfluss nehmen dabei. Aber um aufs Kurkuma zurückzukommen, was wir heute in den Nahrungsergänzungsmitteln haben, ist ja gar nicht immer unbedingt Kurkuma, sondern das sind irgendwelche Extrakte, oft auf Kurkumin beispielsweise standardisiert oder auch nicht standardisiert. Aber zumindest werden Kurkuminmengen angegeben. Und das Entscheidende ist, wenn ich ein Arzneimittel habe, habe ich klar definierte Extrakte, auch bei einem traditionellen Arzneimittel. Da gibt es ein Arzneibuch, da steht ganz genau drin, den Extrakt stelle ich so und so her. Das gibt es für Lebensmittel nicht. Jeder Hersteller hat einen anderen Extrakt. Da steht zwar überall Kurkuma drauf, aber das sagt gar nichts. Um das mal am Beispiel einer Gurke zu machen, da steht Gurke drauf. Da könnte ich jetzt Gurkenschalen drin haben, da könnte ich den Gurkenpresssaft drin haben, da könnte ich die Gurkenkerne drin haben, gemahlen, getrocknet, sonst was. Es steht immer einfach nur Gurke drauf. Und so ist das bei Kurkuma, Nahrungsergänzungsmitteln auch. Die sind alle nicht miteinander vergleichbar. Wenn das standardisiert wäre, wie wir es in einem Arzneimittel hätten, dann könnte ich das machen und dann könnte ich auch klare Studien machen. Aber so werden jetzt Studien gemacht und der eine verwendet das und der andere verwendet das. Und das ist alles miteinander überhaupt nicht vergleichbar. Und deswegen würde ich immer noch sagen, wenn ich Kurkuma nehmen will, ja, nehmen Sie das Gewürz, tun das auch gerne meinetwegen in Milch, in Kaffee, ich weiß nicht was rein. Nehmen Sie aber nicht zu viel, dass Sie nicht von den normalen Verzehrsmengen wegkommen.
Mhm. Ich glaube, da geht es ja auch ein bisschen um toxische Mengen, irgendwie auch lebertoxisch, die dann irgendwie auch wirken.
Natürlich. Können. Und wenn ich dann noch einen Enhancer habe, den Sie ja angesprochen haben, um die Bioverfügbarkeit zu steigern, dann werden die natürlichen Schutzmechanismen des Körpers damit einfach außer Kraft gesetzt. Mhm. Das haben wir sehr häufig, wenn dann zusätzlich Pfefferextrakt eingesetzt werden, Piperin, um eben diese Bioverfügbarkeit zu erhöhen.
Frau Könnte man auch, die Homöostase ist vielleicht, ich meine, ist auch so ein Begriff, wo man in der Medizin nicht so ganz genau weiß, was ist das eigentlich, aber oft wird das ja mit angefügt, dass man dieses Gleichgewicht, ich meine, das Endokannabinoid-System, um auf das Thema Cannabis zurückzukommen, hat ja auch diese selbstregulierenden Möglichkeiten, wo einfach auch medizinisch noch gar nicht so viel erforscht wurde. Das müsste man vielleicht auch mal ein bisschen.
Ich glaube schon, dass insgesamt, was die ganze Mikronährstoffmedizin und das, was sich alles einander bedingt, dass wir da natürlich eigentlich noch ganz viel Forschungsbedarf haben. Aber das ist natürlich auch ein sehr teurer Forschungsbedarf, an dem nicht immer unbedingt ein wirtschaftliches Interesse besteht.
Frau Kiekowski, abschließend zu Herrn Frese.
Ja, was mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen, dass wenn wir bestimmte Stoffe auch wie zum Beispiel Kurkuma in hochkonzentrierten Kapseln zu uns nehmen, dann reagiert ja unser Stoffwechsel, nicht so, indem er sagt, oh, was jetzt zu viel ist, das packe ich mir mal irgendwie ins Vorratsregal, sondern alles, was zu viel ist, muss der Körper wieder loswerden. Er muss es auch wieder ausscheiden und man belastet damit sehr oft auch Organsysteme, die einfach überfrachtet werden, auch mit Mineralien, die es dann in dem Augenblick überhaupt nicht braucht und nicht jedes Mineral wird groß im Körper gespeichert. Mhm. Und was auch noch ganz wichtig ist, auch das Thema Homöostase. All diese Dinge setzen ja immer voraus, dass ein Stoffwechsel bilderbuchmäßig funktioniert.
Homöostase ist der Ausgleich.
Ja, das Gleichgewicht. Genau. Wie reguliert ein Körper bestimmte Dinge? Und wenn wir davon reden, das höre ich auch immer, was Diäten betrifft und so, dass der Körper das irgendwie alles ausgleichen kann. So ist es eben nicht. Erstmal ist jeder Stoffwechsel ganz individuell. Mhm. Bei dem einen funktioniert das Enzym X besser als bei dem anderen. Und jeder Körper hat seinen eigenen individuellen Ausgleich und man kann nicht immer davon ausgehen, dass diese Dinge, dass diesen Dingen ein bilderbuchmäßig funktionierender Stoffwechsel vorausgeht, mhm. der das alles irgendwie abkann.
Herr Frese, herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Ja.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Ernährungsexpertin Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und mit der Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski aus Berlin und mit Tim Böhme aus Ludwigshafen. Schönen guten Morgen, Herr Böhme.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie.
Schöne Grüße auch von meiner Seite an Frau Kielkowski und Frau Klause.
Dankeschön.
Danke. Mir geht es um zwei Nahrungsergänzungsmittel, die für mich eine sehr interessante Rolle gespielt haben. Das ist einmal Vitamin D und einmal Jod. Ich nehme seit Jahren 20.000 Einheiten Vitamin D pro Tag. Das ist viel mehr, als jeder Arzt empfehlen würde. Und es wurde mir auch immer gesagt, machen Sie das nicht. Sie bekommen Hyperkalzämie und ähnliche Probleme. Das ist aber nicht eingetreten, weil ich auch den Mineralienspiegel teste. Jetzt hat sich ergeben, dass es ein Coimbra-Protokoll gibt vom Professor Coimbra aus Brasilien. Und der hat festgestellt, dass man die Expression von Autoimmunantikörpern im Körper mit hohen Vitamin-D-Dosen bekämpfen kann. Das sind also Dosen bis zu 200.000 Einheiten am Tag. Man muss dann eine spezielle Diät betreiben, also man muss die Kalziumaufnahme reduzieren. Aber es geht offensichtlich. Also das zeigt, dass solche Dinge sehr individuell sind.
Mhm.
Und das zeigt aber auch, dass man auf seinen Körper hören sollte.
Mhm.
Denn mein Körper hat mir ja ganz klar Rückmeldung gegeben. Also wenn ich dann tatsächlich zu viel Vitamin D und Kalzium genommen hatte, dann habe ich das auch gespürt. Und
wie haben Sie das gespürt, Herr Böhme?
Ja, man bekommt dann, man wird dann unruhig, man bekommt Kreislaufprobleme, man bekommt Verkrampfungen, also das merkt man. Das ist ein allmählicher Prozess, aber wenn man aufmerksam ist, kann man das durchaus feststellen.
Aber Sie haben das alles selber reguliert und gesteuert und nicht in Absprache mit Ihrem Arzt oder der Ärztin?
Ich habe durchaus meine Ärztin testen lassen. Vitamin D, das ist ja leider, wird ja leider nicht getestet bei den allgemeinen Bluttests, muss man auch selber bezahlen, ist aber nicht allzu teuer. Kostet etwa 30 € pro Test. Das kann man sich leisten. Ich habe das viermal im Jahr testen lassen und habe eben geschaut, wo mein Vitamin-D-Spiegel ist. Und der ist dann auch durchaus auf 150 Nanogramm gestiegen, also weit über das vorgegebene Intervall. Ich musste dann auch ein bisschen zurückregulieren, aber es hat funktioniert und ich lebe also sehr gut damit und möglicherweise hat es ja was mit Autoimmunantikörpern zu tun, auch wenn man das nicht nachweisen kann.
Ja, Herr Böhme, ich würde gerne Frau Kielkowski mit ins Gespräch bringen und Frau Clausen auch. Ja. Erstmal Frau Kielkowski, Vitamin D, wo drin ist es enthalten und wofür ist es gut?
Also wofür ist es gut? Vitamin D ist halt ein Hormon, was letztendlich unseren gesamten Stoffwechsel reguliert. In welche einzelnen Stoffwechsel es noch eingreift, da haben wir ebenfalls noch einen großen Forschungsbedarf. Es wurde in der Tat über viele Jahre so ein bisschen runtergespielt und bekommt jetzt erst wissenschaftlich eigentlich mehr Beachtung. Ja, früher hat man immer gedacht, ja mein Gott, wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat, So schlimm ist es nicht. Und mit Stoffwechsel und Gewichtsregulation hat es auch nichts zu tun.
Aber man sollte in die Sonne gehen, wenn man
Vitamin sowieso, aber auch wenn man älter wird, absorbiert ja auch die Haut nicht mehr so wie in jungen Jahren. Und insofern ist Vitamin D definitiv ein Hormon, so ein Vitamin, was zugeführt werden sollte, wenn ein Mangel dargestellt wird. Dass es heute immer noch nicht bezahlt wird, ist ein Problem, finde ich auch. Allerdings, es gibt wenig Menschen, die sich so gut auseinandersetzen damit wie Sie, Herr Böhme, die dann auch sehr, sehr aufmerksam sind, die dann auch wirklich 4-mal im Jahr ihren Spiegel testen lassen. Das heißt, sie beobachten das, was sie tun. Als Arzt weiß ich natürlich auch, dass hohe Vitamin D Gaben Nierensteine auslösen können oder Menschen mit Nierenproblemen auch schaden können.
Genau, können Sie diese 20.000 Einheiten bitte nochmal einordnen, die Herr Böhme nimmt, Frau Kilkowski?
Was finde ist normal? Finde ich sehr viel. Ich kenne auch die Studie, die Sie angesprochen haben, Herr
Was
Böhme.
Was ist denn normal?
Also es geht immer darum, was ist ein normaler Spiegel? Ne? Ja, der beginnt so ab 30 bis 50, 150 ist schon sehr, sehr hoch. Aber Herr Böhme sagt ja auch, dass er dann das Kalzium aus der Nahrung rauszieht. Ich kenne diese Studie auch, dieses Protokoll, Herr Böhme. Es ist natürlich immer noch eine Studie, die sehr viel auf Beobachtung basiert letztendlich. Diese Studie hat ihre Tücken und ich würde das natürlich nicht jedem so blind empfehlen, wie Sie das tun. Und ich muss natürlich auch schon Sie darauf, also dafür sensibilisieren, dass wenn bis heute nichts passiert ist, heißt das natürlich nicht, dass es Ihnen auch in 5 Jahren damit noch gut geht.
Also, aber er hat es ja im Blick, Herr Böhme, Sie haben es ja im Blick. Genau. Frau Clausen zu Herrn Böhme.
Ja, also das, was Herr Böhme nimmt, ist ungefähr das, ist ein bisschen mehr als das 20-fache dessen, was als Maximaldosis vom zum Beispiel Bundesinstitut für Risikobewertung empfohlen wird. Man sagt, Menschen, die überhaupt nicht in die Sonne gehen, also keine Eigenproduktion an Vitamin D haben, sollen 20 Mikrogramm am Tag nehmen. Das entspricht 800 internationalen Einheiten und er redete von 20.000 internationalen Einheiten. Wir müssen ganz klar sagen, Nahrungsergänzungsmittel müssen Mikrogramm angeben, keine internationalen Einheiten. Mhm. Also 20 Mikrogramm am Tag, das kann man regelmäßig nehmen, das ist kein Problem. Das, was Herr Böhme macht, oder um Sie direkt anzusprechen, Herr Böhme, was Sie machen, hat ja gar nichts mit einer Nahrungsergänzung in dem Sinne zu tun. Nahrungsergänzungsmittel als Lebensmittel sollen nur fehlende Bausteine im Essen ergänzen. Sie denken ja aber viel weiter. Sie wollen damit gegen Autoimmunerkrankungen angehen und so weiter. Da sind wir im therapeutischen Bereich und das hat mit Lebensmitteln nichts mehr zu tun und deswegen auch nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln.
Ja, mein Plädoyer war auch, es ist halt sehr individuell und ob jetzt Therapie oder Ergänzung, das überschneidet sich ja. Sie haben völlig recht, also man kann von der Ergänzung sehr schnell in die Therapie rutschen. Aber egal, welche Schiene ich fahre, ich kann auf meinen Körper hören und das ist eigentlich mein Plädoyer. Mein Körper gibt mir Rückmeldungen. Er sagt mir, ob das, was ich tue, gut ist für ihn oder nicht. Das ist sicher nicht ganz eindeutig immer und es ist sicher nicht einfach, aber es ist möglich, man lernt. Man sollte also nicht einfach nur Nahrungsergänzungsmittel schlucken, im Glauben, dass sie helfen, sondern man sollte dann tatsächlich eben auch testen lassen, so wie ich das mache, oder man sollte eben dann tatsächlich auch seinen Körper beobachten, mal ein Protokoll führen, geht es mir gut, geht es mir nicht gut, verändert sich etwas und dann kann man sehr viel lernen über sich selbst und seinen Körper.
Das haben Sie offensichtlich getan, Herr Böhme. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Erfahrungen, vielen Dank für Ihr Plädoyer, auf den eigenen Körper zu hören. Ja. Und wir haben von Willi Fuchs eine Mail bekommen, er hat Diabetes 2 und jemand gab ihm Chlorophyll. Ist das hilfreich, möchte Willi Fuchs wissen. Da frage ich Frau Clausen.
Ja, was ist Chlorophyll? Chlorophyll ist der grüne Blätterfarbstoff und meistens haben Chlorophyllprodukte dann diesen Blätterfarbstoff aus Weizengras gewonnen oder es ist in Gerstengraspulver enthalten oder kommt auch aus Spirulina. Was Chlorophyll auszeichnet, ist eigentlich vor allem, dass es Magnesium enthält. Das Zentralatom in dieser Chlorophyllverbindung ist halt Magnesium. Das ist nicht das Schlechteste, aber insgesamt sehe ich überhaupt keine Verbindung zum Diabetes. Auch wenn dann gesagt wird, damit wird nochmal Sauerstoff in den Körper transportiert oder ähnliches, würde ich als Diabetiker auf gar keinen Fall nehmen, ohne vorher mit meinem Arzt, meiner Ärztin Rücksprache gehalten zu haben. Und ich nehme mal an, die meisten werden davon abraten. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht trotzdem gerne viel Spinat essen dürfen oder meinetwegen auch Spinatsaft trinken dürfen, wo ja auch viel Chlorophyll drin ist.
Die Ernährungsexpertinnen Daniela Kielkowski und Angela Clausen beantworten heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur alle ihre Fragen rund um Nährstoffe in konzentrierter Form. Und ich habe mich gefragt, Frau Clausen, ob Anti-Aging-Präparate schon immer ein Hit waren. Sie sind jetzt seit knapp 30 Jahren bei der Verbraucherzentrale NRW. War Anti-Aging immer so ein Dauerbrenner?
Also Anti-Aging ist, glaube ich, ein Dauerbrenner, seit es Menschen gibt. Denken wir an die ganzen Jungbrunnengeschichten oder ähnliches. Also es ist schon immer ein wichtiges Thema gewesen, aber es ist natürlich auch immer weiter ein Forschungsthema, ganz einfach deswegen, weil es geht ja nicht nur darum, möglichst lange oder möglichst alt zu werden, sondern möglichst lange gesund alt zu werden. Und deswegen ist es natürlich ein Forschungsthema, interessiert die Altersmediziner und so weiter.
Können dabei Nahrungsergänzungsmittel helfen, gesund alt zu werden? Oder
also ich denke mal, zum gesund alter werden, älter werden, alt werden, gehört eine Menge mehr dazu. Dazu gehört eine gesunde Ernährung, dazu gehört Sport, also richtig Bewegung gehört dazu, dazu gehört Entspannung, dazu gehört Schlaf, das ist das Rundumpaket. Und dann kommen auch noch die Gene dazu, die uns da irgendwo beeinflussen und nicht zuletzt Umwelteinflüsse, wenn ich beispielsweise irgendwelchen schädlichen Substanzen ausgesetzt bin, die ja auch ihre Auswirkungen haben. Also es ist ein Gesamtpaket, es reicht nicht zu sagen, ich nehme jetzt, was weiß ich, Vitamin C oder ich nehme Spermidin oder was auch immer die Leute gerade nehmen. Und dann werde ich garantiert 100 Jahre alt und kann auch wie so ein junger Gott rumhüpfen.
Was ist Spermidin?
Das ist ein Weizenkeimextrakt, der in die Autophagie eingreifen soll, also Entsorgen von kaputten alten Zellen, das Rausschmeißen, das, was so ein bisschen auch mit Fasten angeregt werden soll. Und man geht davon aus, dass häufigeres Fasten unter Umständen die Lebenserwartung verlängert.
Ah ja.
Was aber nicht heißt, dass man dann auch gesund älter wird.
Genau.
Man wird hungriger und älter. Stefanie Gebauer ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Gebauer.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Haben Sie eine Frage? Haben Sie Erfahrungen mit Nahrungsergänzungsmitteln?
Genau, also ich habe eine Frage. Und zwar, mein Schwiegervater, der nimmt wahrscheinlich mindestens seit den 80ern jede Menge Nahrungsergänzungsmittel. Also auch so ziemlich alles, was es gibt. Ich würde schätzen, dass er am Tag zwischen 5 bis 10, vielleicht sogar mehr Präparate einnimmt. Und wir haben das natürlich immer eher so als witzige Eigenart auch so ein bisschen gesehen. Aber jetzt habe ich mich auch gefragt, er ist jetzt über 70, ob es da Erfahrungen, Studien gibt über solchen Nahrungsmittelergänzungskonsum, sage ich mal, auch ins hohe Alter hinein.
Sehr interessant. Also der war dann praktisch 30, als er angefangen hat. Also wenn der seit den 80er Jahren das nimmt, rechne ich das richtig. Und jetzt ist er über 70. Mein lieber Schieber, Frau Clausen.
Ja, ein sogenannter Heavy-User.
Ja.
Es gibt tatsächlich gerade bei älteren Menschen eine Menge, die sehr viele Sachen nehmen, wo wir auch dann Aufadditionen haben, weil die ja teilweise die gleichen Nährstoffe enthalten. Und dann kommen wir bei einigen der Nährstoffe, es hängt natürlich jetzt ganz stark davon ab, was er nimmt, durchaus an Grenzen, die dann auch schon mal toxisch sein können. Ohne genau zu wissen, welches dieser vielen Produkte er jetzt nimmt, wie die sich ergänzen, was sie können sollen oder ob es tatsächlich relativ unproblematisch einfach wieder ausgeschieden wird, weil es sich nur um wasserlösliche Vitamine handelt, kommen wir da aber eigentlich ziemlich wenig zu sagen. Nichtsdestotrotz, ich denke, abrüsten wäre besser.
Frau Gebauer, wie erleben Sie denn den Schwiegervater? Also ist er immer topfit und bester Gesundheit?
Naja, also der ist schon recht vital. Ich würde auch sagen, dass seine Nahrungsergänzungsroutine, dass er auch natürlich der Meinung ist, dass das was dazu beiträgt. Vor kurzem wurde bei ihm aber auch Prädiabetes festgestellt. Das ist ja, glaube ich, auch umstritten, ob dieser Zustand, den festzustellen, jetzt hilfreich ist oder nicht. Aber naja, auf jeden Fall ist da jetzt auch die Frage, ob er jetzt da noch was drauflegt oder vielleicht abrüstet.
Mhm. Sprechen Sie denn mit ihm? Also weisen Sie ihn darauf hin, dass es vielleicht besser wäre, abzurüsten in Anführungsstrichen und ein bisschen weniger zu nehmen? Oder ist das gar kein Thema für Sie beide?
Ich glaube, da haben wir jetzt bisher erstmal eher so über Fruchtzucker gesprochen und die Menge an Bananen, die er zu sich nimmt. Also tatsächlich haben wir das noch nicht so zum Thema gemacht, weil das gehört zu ihm, das gehört so zu seiner täglichen Routine. Ich glaube auch fast nicht, dass er sich da jetzt so reinfassen lassen würde. Es sei denn, man hat jetzt vielleicht irgendwie einen konkreten Ansatz zu sagen, da und da, achte doch mal da drauf. Aber da weiß ich halt jetzt nicht genug darüber.
Ja, Frau Kikowski.
Ich finde es auf jeden Fall erstmal wirklich sehr zauberhaft, dass Sie sich um Ihren Schwiegervater sorgen. Das finde ich in der heutigen Zeit sowieso immer wirklich großartig. Da muss man halt natürlich jetzt schon, wenn Sie auch sagen Prädiabetes, müsste man sich mal den Stoffwechsel angucken. Hat er Übergewicht? Lebt er ansonsten zum Beispiel sehr gesund? Viele Menschen, die diese Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, haben ja grundsätzlich auch ein anderes Bewusstsein zu Gesundheit. Das heißt, meistens essen sie auch ganz vernünftig, betätigen sich sportlich und es ist eben, wie ich vorhin sagte, der Placebo-Effekt ist besser belegt worden als die Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln. Und insofern verstehe ich es schon, dass man ihn natürlich jetzt nicht missionieren kann. Sollte man auch gar nicht, sondern das sollte man vielleicht eher von seinem gesamtgesundheitlichen Zustand abhängig machen. Und ich glaube, dass es auch das einzige Eingangstor ist, worüber man ihn bewegen könnte, darüber nachzudenken.
Mhm. Frau Gebauer, danke schön für den Anruf aus Berlin. Ich würde gerne mit Ihnen beiden, Frau Clausen, Frau Kikowski, nochmal klären, worauf man beim Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln generell achten sollte. Also erste Frage, muss da drin sein, was da draufsteht, Frau Kikowski?
Das kann Frau Clausen wahrscheinlich noch besser beantworten als ich, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Konzentrationsmengen, die auf diesen Präparaten stehen, nicht zwangsläufig die sein müssen, die draufstehen. Der Hersteller hat die Möglichkeit, eine Schwankungsbreite zu haben in der Produktion. Die liegt so im Durchschnitt bei 30%. Frau Clausen verriet mir gerade, dass es manchmal sogar bis zu 50% ist. Und ich meine, da können wir jetzt ja schon mal ganz klar sagen, dass manche Präparate entweder deutlich mehr oder auch deutlich weniger haben und man sich dann eben nicht wirklich drauf verlassen kann. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, vom Gesetz her ist es einfach so, Nahrungsergänzungsmittel dürfen keine pharmakologische Wirkung haben. Dann müssten sie und das Arzneimittelgesetz gestellt werden. Und das sagt ja schon ziemlich viel aus, finde ich.
Welche Informationen muss ich mir denn genauer angucken, Frau Clausen, auf so einer Packung?
Ja, es sind mehrere Punkte dabei. Erstmal muss ich entscheiden, ob überhaupt ein Nahrungsergänzungsmittel für mich das Richtige ist. Denn es hängt ja immer davon ab, was will ich mit diesem Produkt erreichen. Ein Nahrungsergänzungsmittel ist dann gut, wenn ich irgendwelche Lücken in meiner Ernährung schließen will. Mal angenommen, ich esse überhaupt keine Milchprodukte und dann könnte es also beim Kalzium zum Beispiel ein bisschen mangeln und dann könnte unter Umständen ein Kalziumprodukt das Richtige für mich sein. Wenn ich aber einen echten Nährstoffmangel habe, Frau Kikowski hat das vorhin schon mal angesprochen, dann brauche ich ein Arzneimittel, weil das Arzneimittel ist höher dosiert und soll ja dazu da sein, möglichst schnell diesen Mangel zu beheben. Das kann ich mit einem Nahrungsergänzungsmittel wieder nicht tun, weil das ist ja in der Regel nur so viel drin, was ich am Tag brauche. Damit kann ich keine leeren Speicher wieder auffüllen. Und dann gibt es natürlich noch einen besonderen Nährstoffbedarf aufgrund von irgendwelchen Krankheiten, wo ich dann zusätzlich irgendwelche Nährstoffe brauche, die ich mit normalen Lebensmitteln nicht unbedingt problemlos zuführen kann. Und dann gibt es dann die Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Das sind die sogenannten bilanzierten Diäten. Da steht dann auch ganz klar drauf, sie dienen zum Diätmanagement von XY, irgendeiner Krankheit beispielsweise. Also diese drei Gruppen habe ich schon mal per se, die ich erstmal unterscheiden muss. So, bei einem Nahrungsergänzungsmittel selber, wenn ich mir ein Produkt angucke, muss ich mir natürlich zunächst mal angucken, wie die Nährstofftabelle da drauf aussieht. Die wichtigsten Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, also alles das, was das Nahrungsergänzungsmittel auslobt, müssen da drin aufgeführt sein. Da werden die Angaben pro Tagesdosis gemacht und dazu werden Prozentangaben gemacht, die mir dann anzeigen, eine gewisse Verhältnismäßigkeit, nämlich zu den sogenannten Referenzmengen. Mhm. Diese Referenzmengen sind europäische Referenzmengen und entsprechen deswegen nicht den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sondern können mal ein bisschen niedriger, mal ein bisschen höher sein. Mhm. Aber sie geben mir auf jeden Fall einen guten Anhaltspunkt. Und alles, was über 100% ist, würde ich erstmal sagen, Vorsicht.
Proteindrinks, Eiweißriegel, Schönheitskapseln, vitaminreiche Brausetabletten, an Nahrungsergänzungsmitteln herrscht kein Mangel. Aber brauchen wir sie wirklich, um gesund zu bleiben? Meine Gäste sind da eher skeptisch und sie können diese Skepsis belegen. Angela Clausen als Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Daniela Kilkowski als Ernährungsmedizinerin. Aber vielleicht haben Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, ja ganz andere Erfahrungen. Dann freuen wir uns, wenn Sie die mit uns teilen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir haben viele, viele Mails bekommen, weil auch viele, viele von Ihnen offenbar Veganer sind. Anna Heimann schreibt, ich ernähre mich seit mehreren Jahren vegan. Es heißt immer, Veganer müssen Vitamin B12 supplementieren, das tue ich auch. Ansonsten setze ich auf eine ausgewogene Ernährung. Letztes Jahr habe ich, wie online empfohlen, meine Werte mal überprüfen lassen. Da kam raus, dass unter anderem Vitamin A und Q10 zu niedrig sind. Daraufhin hat mir die Ärztin Nahrungsergänzungsmittel verschrieben. Für wie sinnvoll halten es Ihre Gesprächspartnerinnen, bei der veganen Ernährungsform Nahrungsergänzungen regelmäßig einzunehmen? Frau Clausen, für wie sinnvoll halten Sie das?
Also für VeganerInnen ist es mega wichtig, unbedingt B12 zu nehmen. Aber aufgrund der Ernährung sind auch einige andere Nährstoffe möglicherweise ein bisschen schlecht in der Versorgungslage. Das ist zum Beispiel das Eisen. Vor allen Dingen bei Frauen, die menstruieren, ist es ein Problem. Kalzium, wenn komplett auf Milch und Milchprodukte verzichtet wird, kann ein Problem werden. Jod ist ein Problem, weil wir vor allen Dingen über die tierischen Lebensmittel sehr viel Jod aufnehmen und die wenigsten Menschen, sag ich mal, Algen essen. Omega-3-Fettsäuren kann tatsächlich ein Problem sein, aber auch Zink, Selen und unter Umständen B2 können Probleme sein.
Wenn Sie sagen, das können Probleme sein, dann fehlt das alles.
Das sind Dinge, da muss man gut drauf achten.
Ja.
Wer sich vegan ernährt, muss Ahnung von Essen und Ernährung haben. Und der muss genau drauf gucken. Und deswegen wird VeganerInnen ja auch angeraten, mindestens einmal im Jahr ihren Vitaminstatus, Mineralstoffstatus überprüfen zu lassen. Das gilt insbesondere für den B12-Status. Wer eine längere Zeit kein B12 aufnimmt, das funktioniert erstmal noch, weil der Körper einen relativ großen B12-Speicher hat. Aber nach 1-2 Jahren spätestens ist der leer und dann ist es ganz wichtig. Und wenn man dann schon einen so leeren Speicher hat, dann muss man auch mit größeren Mengen rangehen und dann reichen Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr.
Welche Lebensmittel enthalten B12? Wofür ist das gut?
Vor allen Dingen alle tierischen Lebensmittel. Ja. Und deswegen eben dieses Problem.
Und biologisch hoch verfügbar.
Ja.
Gerade Rindfleisch zum Beispiel.
Also welche Werte sollte man dann im Auge behalten, wenn man sich regelmäßig prüfen lässt als Veganerin, als Veganer?
Also auf jeden Fall das B12, das ist ganz wichtig.
B6.
B6 wäre noch ein Problem.
Folsäure.
Ja, Folsäure geht eigentlich. Eisen auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Folsäure ist ja vor allen Dingen in grünen Lebensmitteln drin. Von daher funktioniert es, wenn ich vernünftig esse. Aber wie gesagt, ich muss auch echt
Omega
Ahnung
6.
haben.
Auch Omega-6. Ich sage auch immer zu meinen Patienten, die sich vegan ernähren, dass man sich vegan durchaus gesund ernähren kann. Aber man muss, so wie Frau Clausen auch schon sagte, von Ernährung wirklich Ahnung haben. Man muss wirklich Zeit haben für seine Ernährung und ehrlich gesagt auch Geld.
Ich weiß, Frau Clausen, dass Sie kürzlich bei einem Partygespräch mit dabei waren über den Mangel von Vitamin B6. Erzählen Sie uns ein bisschen von der Party. Nein, nicht von der Party, sondern von B6.
Ach, die Party war nett. Ja, also mir ist tatsächlich aufgefallen, ich mische mich in sowas ja schon lieber gar nicht mehr ein, sonst crashe ich nachher irgendwelche Partys. Aber da wurde dann tatsächlich auch Leute, die viel Geld haben, die dann auch vielleicht zum Heilpraktiker gehen. Und da wurden dann wieder ganz abstruse Geschichten einfach verbreitet. Ne? Also ich bin dann mal da gewesen. Ich dachte, ich gehe mal einfach so hin, was man so tut, wenn man zu viel Zeit und zu viel Geld hat. Und der hat dann sofort festgestellt, ich habe einen B6-Mangel. In Deutschland hat ein normal ernährter Mensch keinen B6-Mangel.
Wo ist B6 drin?
Was ist das? Das haben wir in Vollkornprodukten drin. Das haben wir in
Fleisch. Schweinefleisch.
Das ist ziemlich überall drin eigentlich. Genau. B6 haben wir eigentlich überall drin. Und das sind Menschen, die essen auch ganz normal. Aber denen wurde dann auch gleich dann erzählt, so Geschichten wie, und da hat er mir erstmal erzählt, das ist ein ganz großes Problem. Und das liegt nur daran, ich habe auch immer viel zu viel Lachs gegessen und der ist ja so schadstoffbelastet. Und jetzt habe ich erstmal eine Schadstoffausleitungskur bekommen. Und also diese Dame hat innerhalb kürzester Zeit weit über 1.000 Euro für alles Mögliche ausgegeben, einfach weil ihnen da irgendjemand irgendwas reinquatscht. Und wir haben ganz, ganz viele selbsternannte Ernährungsberater. Ernährungsberatung ist leider kein geschützter Begriff und da wird so viel Unsinn vertrieben. Und da wird so viel Unsinn behauptet, auch von Influencerinnen behauptet, dass sie immer sagt, ganz wichtig, hol dir erstmal vernünftige, seriöse Informationen, bevor du irgendjemandem glaubst. Die Geschichten, die erzählt werden, sind toll. Und die Gewinnmöglichkeiten, wenn man die Produkte, nachdem man so überzeugt davon ist, selber auch verkauft, sind auch erstmal toll. Aber irgendwann sind die Bekannten alle abgegrast und dann sitze ich da mit meinen Produkten und habe wahrscheinlich viele Freunde verloren.
Annette Baumann schreibt uns aus Bitburg, was ist vom täglichen Glas Lavita Mikronährstoffkonzentrat zu halten? Was ist Lavita, Frau Clausen?
Lavita ist im Prinzip ein angereicherter Multivitaminsaft, Multi-Obst, Multi-Gemüsesaft. Das heißt, ich habe ganz viele Pflanzensäfte, Pflanzenzutaten da drin. Muss aber auch sagen, dass die Vitamine, Mineralstoffe, die da drin enthalten sind, die stammen nicht unbedingt aus den Pflanzen, sondern sind auch synthetisch zugesetzt. Es ist halt ein Konzentrat, da soll ich so 2 Esslöffel, glaube ich, am Tag von nehmen, wo ganz, ganz viele Pflanzen zusammenkommen, ganz viele Nährstoffe zusammenkommen, was aber auch bedeuten kann, gerade weil es so eine Masse von Pflanzen ist, die da drin enthalten sind, dass es zu Unverträglichkeitsreaktionen kommen kann.
Frau Kielkowski, wer bekommt Lavita? Also wem kann es helfen?
Also ein seriöser Arzt würde jetzt das nicht einfach so auf den Tisch stellen, sondern der würde an so einen Nährstoffmangel anders herangehen oder überhaupt an ein Vitamin- und Nährstoffprofil eines Patienten. Ich weiß, dass sehr viele Tumorpatienten das empfohlen bekommen, und zwar zur Chemotherapie. Wie ich gerade erfahren habe, ist auch das mittlerweile wirklich umstritten, während einer Chemotherapie einzugreifen, weil es eben auch um die Antioxidantien geht. Die werden ja immer wahnsinnig hochgehalten. Die wenigsten Menschen wissen aber, dass eine normale sozusagen Reaktion der Menschen auch von den Radikalen unser Immunsystem wach hält. Das heißt, wenn ich immer alles totschlage mit Antioxidantien, dann greife ich unter Umständen auch nicht besonders positiv in mein gesamtes Immunsystem ein, weil das ist ja dafür da, um zu reagieren und um auch alles irgendwie am Laufen zu halten.
Und das gilt nicht nur fürs Immunsystem, das gilt tatsächlich auch im Sport. Ja. Dass die sportliche Leistung, die Leistungssteigerung, die ich erreichen will, kaputt gemacht wird. Also das, was ich an Sport gerade vorher gemacht habe, wenn ich ganz viele Antioxidantien gebe, weil es werden durch den Sport freie Radikale gebildet, Reize gemacht für den Körper, sich weiterzuentwickeln und das unterdrücke ich damit
ganz alles. Genau. Und zu regenerieren. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es finde ich sehr schön, dass man das hier mal anbringen kann, weil Antioxidantien wird für die meisten Menschen als super Heilbringer und auch als Langlebigkeitsthema nach oben gespült und der Körper profitiert auch von der Bildung seiner freien Radikalien. Er ist Radikalen, er ist dafür ausgestattet.
Wolf Ingo Kunze ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr Kunze.
Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen, Herr Kunze.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Nahrungsergänzungsmitteln, wenn Sie denn welche haben?
Also ich will mal vorweg schicken, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute und ausgewogene Ernährung zu Hause. Nun bin ich aber beim Arzt gewesen, beim Kardiologen, und der hat mir eine ganze Reihe von Dingen nach dem letzten Check-up aufgeschrieben. Vitamin D, das war okay, denke ich, da war auch wirklich ein Mangel. Dann war noch Zink, dann kam Magnesium und vor allen Dingen Omega-3-Fettsäuren. Und das mit der Diagnose erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. So, ich habe was an den Herz-Kranz-Gefäßen, das wirkt sich im Moment überhaupt noch nicht aus, aber da ist etwas. Ja. Ich habe die zwei Dinge die habe ich hinterfragt und hinterfrage ich mich auch heute. Das Thema Magnesium, muss man das, also es hieß, es gibt einen generellen Magnesiummangel und der lasse sich auch durch eine umgestellte Ernährung nicht beheben. Und diese Omega-3-Geschichte, das habe ich erstmal fleißig genommen, aber kurioserweise habe ich kurze Zeit danach einen Fernsehbericht, das war in irgendeinem Ratgeber im ARD oder ZDF, gehört oder gesehen, dass das durchaus kritisch sein könne und zu Herzrhythmusstörungen führen könne. Und ich habe seitdem kein gutes Gefühl mehr, dreimal am Tag 1000 Milligramm Omega-3 zu mir zu nehmen.
Frau Kielkowski nickt, Herr Kunze. Das kann ich Ihnen schon mal sagen, Frau Kielkowski.
Ja,
bestätigen
es geht,
Sie das? Dass es
also es ist eben, ich meine Omega-3, ich kenne das als Ernährungsmedizinerin auch und ich weiß auch, dass das leider sehr viele Kollegen verkaufen und es wird sehr propagiert. Am Ende geht es ja immer um ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-3 und Omega-6-Säuren beziehungsweise Omega-6 zu Omega-3. Dann gibt es ein gesundes Verhältnis, weil beide Fettsäuren müssen dem Körper zugeführt werden. Er kann sie nicht selber produzieren, aber sie haben sehr viele Wirkungen im Körper, greifen auch auf den Gehirnstoffwechsel ein, als Zellbausteine.
Also und positive Wirkungen.
Aber auch negative Wirkungen, wenn sie eben zu viel gegeben werden oder konsumiert werden. Man erreicht bei Omega-6 relativ schnell die Grenze sozusagen, aber auch Omega-3 kann eben negative Auswirkungen haben, wenn sie zu viel genommen werden.
Wenn Herr Kunz jetzt, also Omega-3 ist zum Beispiel in sehr gutem Olivenöl, richtig?
Nein.
Sondern?
Wenn ich mich, Frau Clausen, helfen Sie mir, in Rapsöl?
In Rapsöl, in Leinöl, in Walnussöl.
Genau. Ach so. Und in Chiasamen.
Genau, also das sind die pflanzlichen Quellen und in den tierischen Quellen haben wir es in Fischöl zum Beispiel,
Lachsöl
und
Lachs,
sowas.
Makrele,
Hering.
Genau.
Aber wenn ich den Arzt von Ihnen, Herr Kunze, richtig verstanden habe, sagt er, das nützt, du kannst das gar nicht mehr über die Ernährung aufnehmen, sondern bei dir müssen wir ein bisschen konzentrierter arbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, und zwar genau wegen dieses erhöhten kardiovaskulären Risikos. Also das sollte damit auch bekämpft werden, und zwar mit einer kontinuierlichen Einnahme. Und das fand ich dann schon kritisch. Und da würden mich noch mal diese Nebenwirkungen interessieren.
Welche Nebenwirkungen können das sein, Frau Kielkowski?
Frau Clausen, da können Sie mir bestimmt noch besser helfen.
Ja, also das hat jetzt letztens neuere Studien
gegeben. Es kann Entzündungsreaktionen auslösen, das Blutungsrisiko erhöhen. Es kann negativ aufs Immunsystem einwirken.
Genau, aber diese letzten Studien, die es gerade gegeben hat mit Omega-3-Fettsäuren bei bestehenden Herzerkrankungen, haben eben vor allen Dingen auch das Risiko für Vorhofflimmern.
Genau.
Also diese Herzrhythmusstörungen gezeigt, dass das eher passiert. Und zwar war das bei einer Dosis von 4 Gramm am Tag am höchsten. Sie sagten, glaube ich, Sie nehmen 3 Gramm am Tag, ne?
Ja, 3. Also die nehme ich seit geraumer Zeit nicht mehr. Ich habe das Experiment nach relativ kurzer Zeit eingestellt, nachdem ich diese Risiken gehört habe.
Ja. Es ist also so, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, und deswegen ist das jetzt natürlich so schwierig, sagen Verbraucherinnen, die eine bestehende oder drohende Herzerkrankung haben, dass die Omega-3-Präparate nur nehmen sollen in Absprache mit Arzt oder Ärztin. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr Arzt ihnen das ihnen empfohlen hat. Ich weiß nicht, ob er solche Produkte auch verkauft oder ob er Ihnen klare Produktempfehlungen gegeben hat.
Nein, hat er nicht. Also da habe ich keine Sorge.
Also er hat Ihnen nur gesagt, Sie sollen das nehmen.
Ja.
Und dann wäre auf jeden Fall eine super engmaschige Kontrolle eben der gesamten, Herzdiagnostikwerte nötig, wenn Sie tatsächlich dieses mit den Omega-3-Fettsäuren so weitermachen. Also eher wird davon abgeraten nach der aktuellen Studienlage. Aber wenn Ihr Arzt meint, es wäre für Sie wichtig, aus welchen Gründen auch immer, dann muss das halt engmaschig kontrollieren.
Der Arzt wird ja auch die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kennen, vermute ich mal.
Aber sollte Omega-3 sind gute Nahrungsmittel. Also wer wirklich regelmäßig fetten Fisch isst, Nüsse isst, Haferflocken, Chiasamen, auch gutes Rapsöl, Sojaöl verwendet, der deckt seinen Bedarf definitiv. Und deswegen frage ich mich jetzt schon, warum das dann in der Höhe empfohlen wurde. Mhm. Weil eine Herzerkrankung kann ja auch andere Ursachen haben, sozusagen, die man nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln.
Mhm. Herr Kunze, hat Ihnen das ein bisschen geholfen?
Das hat mir sehr geholfen.
Sie sollten übrigens auch bei dem Zink nochmal vorsichtig sein.
Ja, wollte ich auch sagen.
Bei Zink sollte man auf keinen Fall mehr als 3,5 Milligramm, also 5 Milligramm, aber keine Produkte nehmen, die mehr als 3,5 Milligramm Zink am Tag enthalten. Wofür auch immer dieses Zink in dem Moment gut sein soll, wenn Sie sich normal auch mit tierischen Lebensmitteln ernähren, haben Sie eigentlich erstmal keine Probleme mit Zink.
Auch da wieder die Frage, wo drin? Also wo ist Zink enthalten?
Ich sagte vor allem die tierischen Lebensmittel.
Die tierischen, genau. Ja.
Also, und wenn man es zusammen mit Brot oder Getreide einnimmt, reduziert es sogar die Wirkung von Zink.
Richtig, richtig.
Das also heißt, je Vitamin C erhöht die Wirkung von Zink. Also auch das, wenn man jetzt wirklich einen Zinkmangel hat, dann empfiehlt man eher Zink am Abend nach der Mahlzeit einzunehmen, auch mit ein bisschen Obst. Oder eben, wenn man die Wirkung ein bisschen reduzieren möchte, dann gerne mit einer Scheibe Brot.
Genau, und von daher ist es immer eine gute Idee, Lebensmittel zu kombinieren, weil wenn ich pflanzliche und tierisches kombiniere, da sind Inhaltsstoffe drin, die sich gegenseitig befördern.
Genau. Ja. Herr Kunze.
Könnten Sie noch einen Satz zu dem Magnesium sagen? Stimmt das, dass es generell einen Magnesiummangel gibt, den man kaum durch Ernährung auffangen kann?
Nein, so stimmt es nicht. Man kann Magnesiummangel durch die Ernährung haben. Einmal haben wir magnesiumreiche Mineralwässer zum Beispiel, die man auch mit einsetzen kann. Ja. Und vor allen Dingen in den vielen pflanzlichen Lebensmitteln ist Magnesium enthalten. Aber wenn natürlich wenig pflanzliche Lebensmittel gegessen werden, kann es zum Problem werden. Und wir haben tatsächlich einige Bevölkerungsgruppen wie junge Frauen, wo die Magnesiumversorgung nicht so gut ist. Aber in der Regel, wenn man vernünftig isst, kann man Magnesium mit der Nahrung, mit Vollkornprodukten und so weiter und mit allen grünen Gemüsen sehr gut decken. Was ganz wichtig ist, wenn man Magnesiumprodukte nimmt, sollte man darauf achten, dass sie nicht zu hoch dosiert sind. Es sind nämlich sehr, sehr viele Hochdosierte am Markt und die können ganz schnell zu Magen-Darm-Problemen führen. Also wenn man Magnesium nimmt, nur niedrig dosiert, maximal 250 Milligramm am Tag und das auf mindestens 2, besser 3 Portionen verteilen.
Herr Kunze, Dankeschön.
Super. Danke.
Danke für den Anruf aus Berlin und wir kommen zur Mail von Raimund Mödelhammer aus Lübeck. Im Kochsalz finden sich auch gesundheitsförderliche Zusätze wie Jod, Fluorfolsäure. Und er fragt, sind diese Zusätze auch unwissenschaftliche Nahrungsergänzungsmittel oder ist das klinisch fundiert?
Das sind angereicherte Lebensmittel und Jod haben wir in normalen Lebensmitteln keine Anreicherung drin. Wir haben aber durchaus eine sehr schlechte, immer wieder schlechter werdende Jodversorgung in Deutschland. Deswegen ist es sehr sinnvoll, Jod angereichertes Kochsalz zu verwenden und es wird eigentlich auch gefordert, dass das auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden sollte, wird aber immer weniger verwendet. Also das Jod im Salz macht auf jeden Fall Sinn.
Aber wichtig ist Schilddrüsenerkrankung, Hashimoto. Die Leute sollten schon aufpassen, was das Jod betrifft.
Genau, wir reden ja im Moment über gesunde Menschen. Nahrungsergänzung ist nur was für Gesunde.
Damit sind wir wieder bei dem Thema. Wir fragen ja heute, ist es sinnvoll, ist es überflüssig oder ist es schädlich?
Klar. Also es gibt natürlich bestimmte Erkrankungen, da ist Jod kontraproduktiv, beziehungsweise muss man sehr, sehr genau die Menge beachten. Ja. Und wir haben übrigens auch den Fall, dass Jod unheimlich wichtig ist, auch als Nahrungsergänzungsmittel während der Schwangerschaft.
Ja, genau. Und Folsäure.
Folsäure in der Schwangerschaft sowieso, sogar schon vor der Schwangerschaft. Mhm. Wenn ich Kinderwunsch habe, sollte ich schon vorher supplementieren, 400 Mikrogramm am Tag. Was viele nicht wissen, ist zum Beispiel, dass die Pille auch ein Folsäureräuber ist. Das heißt, die Folsäurespiegel im Körper werden durch die Pille schon erniedrigt. Und wenn ich eine Pille absetze und dann sozusagen in die Schwangerschaft reingehen will, dann habe ich einen zu niedrigen Folsäurespiegel. Deswegen unbedingt mindestens 4 Wochen vor Planung einer Schwangerschaft, eines möglichen Schwangerschaftseintritts auf jeden Fall schon Folsäure nehmen. Und wenn man keine Folsäure genommen hat bei Kinderwunsch, sondern es quasi in eine ungeplante Schwangerschaft kommt, dann nimmt man sogar am Anfang 800 Mikrogramm am Tag.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Ernährungsexpertin Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und der Ärztin Daniela Kilkowski, die das Buch Die Stoffwechselrevolution geschrieben hat, zu dem wir einen kurzen Ausflug machen. Frau Kilkowski, was sollten wir über unseren Stoffwechsel wissen?
Oh, wir sollten in jedem Fall wissen, dass Stoffwechsel sehr, sehr individuell agieren, dass wir ihn nicht einfach so von außen mal für 5 Minuten beeinflussen können, indem wir ihm Stoff A, B oder C geben. Und ich habe das Buch in der Tat deshalb geschrieben, weil, wie vorhin schon erwähnt, Ernährung ist kein geschützter Begriff und es tummeln sich eben wirklich wahnsinnig viele sogenannte Experten und es wird eigentlich immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und ich habe seit 20 Jahren viele, viele Patienten, die alles hinter sich gebracht haben, Fasten, Low Carb, Nahrungsergänzungsmittel und die einfach überhaupt keinen funktionierenden Stoffwechsel mehr haben, die keine Fettverbrennung mehr haben, die ihre Muskulatur abbauen und die wirklich durch diese ganzen Mythen auch wirklich teilweise sehr, sehr krank geworden sind.
Auf welchen Wegen holt sich unser Körper Energie?
Er hat mehrere Möglichkeiten. Auf jeden Fall holt er sich die Energie nicht aus der Steckdose, sondern er muss sie sich selber herstellen. Und er kann es und er macht es natürlich am liebsten aus guter Nahrung. Das ist sein Einkommen. Das ist das, was man dem Körper bezahlt für seine Leistung, für sein Leben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, keine einzige Sekunde unseres Lebens ist umsonst. Wir haben noch nie einen Herzschlag geschenkt bekommen oder einen Gedanken oder einen Atemzug. Und der Körper kann sich eben auch die Energie aus dem Körperfett holen. Das wäre natürlich ideal, spricht auch für einen gesunden Stoffwechsel, wenn er in Ruhe ist. Aber am liebsten holt er sich natürlich auch die Energie aus den Kohlenhydraten, aus guten Kohlenhydraten, aus unseren Kohlenhydratspeichern. Und er kann sie sich, und das wünschen wir uns eigentlich nicht, wird aber dann sehr oft gemacht bei Menschen, die viel gefastet haben, aus der Muskulatur. Mhm. Ja, er baut dann Proteine in Zucker um. Und ich vermesse das bei meinen Patienten und versuche, diesen Stoffwechsel wieder zum Leben zu erwecken. Und deswegen war es mir ganz wichtig, mal ein Buch zu schreiben, um Menschen ihren Stoffwechsel und seine Funktion zu erklären.
Gibt es denn Nahrungsergänzungsmittel, die den Stoffwechsel richtig negativ beeinträchtigen können?
Na, ich würde mal sagen, alles, was zu viel, zu wenig oder falsch verabreicht ist, kann einen Stoffwechsel auch negativ beeinflussen. Aber man muss jetzt mal auch eine Lanze für ihn brechen und sagen, ein Stoffwechsel kann eine Menge erstmal ab in seinem Leben. Mhm. Ja, wenn wir überlegen, was wir jeden Tag ausgesetzt sind an Umwelteinflüssen, an psychosozialen Einflüssen. Der Körper ist ein Wunderwerk. Er kann einfach wahnsinnig viel. Und durch das Buch wollte ich den Menschen eigentlich den eigenen Stoffwechsel in die Hand geben, sodass er zum Anfassen und zum Anschauen ist, sodass man viel verantwortungsvoller Entscheidungen darüber treffen kann, was man damit macht. Ja?
Nur haben wir darüber gesprochen, Frau Clausen, dass Nahrungsergänzungsmittel keine Arzneimittel sind. Die unterliegen also auch nicht dem Arzneimittelrecht. Die müssen keine Wirksamkeit beweisen. Muss die Herkunft der Inhaltsstoffe deklariert werden?
Nein, muss auch nicht. Vielleicht noch ergänzen, Nahrungsergänzungsmittel werden nicht nur auf Wirkung nicht überprüft, sie werden auch nicht darauf überprüft, ob sie sicher sind. Mhm. Genau. Das ist ganz alleine die Verantwortung des Herstellers. Der darf nur sichere Produkte verkaufen, aber gerade wenn ich Produkte habe, die aus dem Ausland kommen, werde ich an den Hersteller nicht rankommen, wenn es mir anschließend schlecht geht.
Den kann ich also kaum kontrollieren.
Richtig. Mhm. Also im Nachgang, wenn die Produkte schon auf dem Markt sind und es Verdachtsproben gibt, wird natürlich kontrolliert und dann wird gegebenenfalls auch was aus dem Verkehr gezogen, klar. Aber im Vorfeld muss ich dem Hersteller vertrauen. Mhm.
Gudrun Kraus wartet schon eine ganze Weile auf uns in Augsburg. Guten Morgen, Frau Kraus. Danke für die Geduld.
Jo, hallo, grüß Gott.
Grüß Gott. Wie schaut es bei Ihnen aus, Frau Kraus? Nehmen Sie Nahrungsergänzungsmittel?
Also im Moment nehme ich noch nichts. Das heißt, im Moment habe ich jetzt mal Mineralwasser, das sehr hoch mit Kalzium und Magnesium den Bedarf wohl abdecken soll. Mhm. Aber bei mir wurde vor kurzem eine hochgradige Osteoporose festgestellt. Und ich bewege mich relativ viel, ernähre mich vielleicht nicht ganz optimal, aber auch nicht schlecht. Und jetzt hat der Arzt mir Vitamin D verordnet, das in dem Sinn jetzt therapeutisch dann wohl ist. Was bei Osteoporose immer Frage ist, ist mit Kalzium. Er hat gemeint, ja, wenn ich ausreichende Menge an Käse und Milchprodukte esse, dann brauche ich mich um ein Kalziumgehalt nicht kümmern. Er hat auch Labor gemacht, da war das Kalzium so im Mittelwert. Aber eigentlich fehlt ja bei Osteoporose Calcium im Knochen. Und dann habe ich halt im Internet ein bisschen nachgelesen und dann heißt zum Beispiel, da ist auch Magnesium sehr wichtig, ein richtiges Verhältnis Calcium zu Magnesium, wo bei Milchprodukte eher wieder schlecht wäre. Dann habe ich auch was, bei mir war der Phosphatspiegel erhöht, wo Phosphate jetzt ungünstig sind und man eher dann basisch praktisch sich ernähren soll. Und wo mir jetzt Magnesiumwert ist bei mir gar nicht erhoben worden, ja. Wo mir der Zusammenhang jetzt eigentlich nicht klar ist, inwieweit ist Phosphat und Calcium im Verhältnis relevant. Dann habe ich gelesen, Calcium kann ich einen Überschuss im Körper haben, der sich dann in den Blutgefäßen ablagert, aber gar nicht zugunsten der Knochen ist.
Also man ist ein bisschen verwirrt, ne? Wenn man Gudrun Kraushaus heißt, dann überlegen Sie gerade, was verträgt sich eigentlich womit? Und
ja, genau. Ne? Und macht es für mich jetzt Sinn, ja, zum Beispiel Calcium als Ergänzungsmittel zu nehmen, ja, wenn Milchprodukte eigentlich ungünstig sind, wegen Magnesiumverhältnis?
Ja. Frau Kielkowski zuerst oder Frau Clausen zuerst?
Ich kann vielleicht mal ganz kurz anfangen erstmal. Also ich verstehe Ihre Verwirrung total, ja, gut, denn das ist das, was ich vorhin sagte. Jeder fühlt sich bemüßigt, irgendwie mitreden zu können. Ganz klar für Osteoporose, aber da wird Frau Kielkowski gleich nochmal drauf eingehen, gibt es eine Leitlinie, was sinnvoll ist, was Ernährung angeht. Das, was zum Beispiel mit dem Calcium-Magnesium-Verhältnis gemeint war, ist, dass Calcium und Magnesium im Prinzip über denselben Transporter in den Körper gelangen. Und wenn ich ganz, ganz viel Calcium jetzt plötzlich habe, dann habe ich nicht genug Lastwagen sozusagen, um auch noch Magnesium mitzunehmen. Und umgekehrt ist das genauso. Das ist das, was mit dem Verhältnis gemeint ist. Wenn Sie Milchprodukte essen und dazu gleichzeitig etwas Pflanzliches essen, dann ist das erstmal in der Regel überhaupt gar kein Problem. Calcium einfach nur zu supplementieren kann ein Problem werden. Man sollte nicht mehr als 1 Gramm Calcium pro Tag zu sich nehmen aus allen Quellen, was bedeutet, dass man auch die Calciummenge aus Supplementen begrenzen soll. Wenn Sie eh schon viel Milchprodukte, Käse und so weiter essen und es ja auch keinen Bedarf an Calcium anhand des Blutbildes gibt, würde ich da jetzt erstmal nicht supplementieren. Das Vitamin D macht sicherlich Sinn, wenn das entsprechend nachvollzogen wurde, dass Sie da ein Problem haben. Und wenn Sie dann das ausreichende Vitamin D nehmen, führt es auch dazu, dass Calcium und Phosphat richtig miteinander agieren, vernünftig aufgenommen werden und verwertet werden. Phosphat ist ein Stoff, der in vielen Lebensmittelzusatzstoffen enthalten ist, deswegen eher frische Lebensmittel essen. Wir nehmen insgesamt zu viel Phosphat auf mit unserem Essen. Mhm. Von daher da auf das Phosphor nur gucken in Bezug auf irgendwelche Zusatzstoffe und nicht zu viel verarbeitete Produkte essen.
Frau Kielkowski, Ergänzung?
Ja, Frau Kraus, es gibt manchmal auch ganz andere Zusammenhänge, wie auch eine Osteoporose entstehen kann, unabhängig davon, dass wir Frauen ab den Wechseljahren ein erhöhtes Risiko haben. Aber wenn man zum Beispiel einen Stoffwechsel hat, der mittlerweile mehr aus Muskulatur Energie herstellt als aus dem Körperfett, weil man in der Ernährung unsicherer geworden ist, vielleicht sogar auch zu wenig isst im Alter, dann verringert sich die Gesamtmuskelmasse. Und das alleine kann schon dazu führen, dass Knochen sozusagen sich verändern und auch entkalken und porös werden. Und ich habe das sehr oft in der Praxis, dass wir schon bei einer Bioimpedanzmessung eigentlich sehen, dass da mindestens eine Osteopenie schon vorhanden ist. Und wenn wir dann zum Beispiel mit der Ernährung nachsteuern, auch mit sehr viel Kohlenhydraten, zum Beispiel zu den richtigen Zeiten, dann regeneriert sich die Muskulatur, weil sich der ganze Stoffwechsel wieder verändert.
Welche Kohlenhydrate zu welchen Zeiten?
Zum Beispiel wirklich morgens wie ein Kaiser, Mittag wie ein König und auch wirklich die guten Kohlenhydrate. Aber ich würde.
Was sind die guten Kohlenhydrate? Wo sind die drin?
Getreide, Reis, Kartoffeln, einfach.
Alles in außer Obst, Zucker.
Alles außer reinem Haushaltszucker sozusagen. Obwohl der reine Zucker wird vom Gehirn 130 Gramm am Tag verstoffwechselt. Darf man wirklich nicht vergessen. Aber ich würde Ihnen mal empfehlen, Frau Kraus, vielleicht in Augsburg mal eine sogenannte bioelektrische Impedanzvermessung zu machen und mal ihr Muskel- und Fettverhältnis anzuschauen, weil man kann ganz viel nur mit einer normalen Ernährung gegensteuern ohne dass man Calcium und Magnesium gesondert zuführen sollte, wenn man eine ausgewogene Ernährung hat.
Kann ich das bei jedem Arzt, bei jeder Ärztin machen?
Da, ich weiß ja nicht, hier darf man keine Werbung machen. Ja. Also ich würde einfach eine Bioimpedanzvermessung machen.
Bioimpedanz, Frau Kraus, Sie haben mitgeschrieben.
Genau, diese Bioimpedanzmessung bieten viele qualifizierte Ernährungsberatungsfachkräfte an.
Ja.
Und das können Sie auch teilweise über die Krankenkasse bezahlen lassen. Der Arzt kann Ihnen nämlich eine Notwendigkeitsbescheinigung für eine Ernährungsberatung ausstellen. Und dann bekommen Sie eine solche Ernährungsberatung vor Ort. Und dann würden einmal alle diese ganzen Probleme geklärt werden. Und da würde dann auch so eine Bioimpedanzmessung gemacht werden können.
Frau Kraus.
Das klingt gut.
Ja, alles Gute.
Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank.
Gern,
Frau Gute Kraus. Besserung.
Okay, danke. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Und wir gehen von Augsburg nach Bamberg zum Björn Thomsen. Guten Morgen,
hallo.
Herr Thomsen.
Ja, hallo, hier ist Björn Thomsen. Ich grüße Sie. Ich habe eine Frage zum Thema Eisen als Supplement. Ich bin seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, regelmäßiger Blutspender. Und das wurde auch immer gemessen, dass das in Ordnung ist. Da gab es nie ein Problem. Irgendwann habe ich mal gedacht oder gelesen, als Blutspender hätte man einen erhöhten Eisenbedarf. Habe dann so im Drogeriemarkt so ein einfaches Ding mit 14 Milligramm regelmäßig eingenommen und das hat auch weiterhin kein Problem gemacht. Aber irgendwann kommt mein Hausarzt und sagt, mein Eisenspiegel wäre zu niedrig und hat mir dann etwas verschrieben, was ich bitteschön einzunehmen hätte. Und als ich das dann gemacht habe, das waren also auch Tabletten, die waren dunkelrot, das führte im Endeffekt dazu, dass ich nachher rot-schwarzen Stuhl hatte. Also so viel Eisen war da drin, dass das praktisch hinten unverdaut wieder rauskam. Aha. Und da habe ich dann natürlich irgendwann wieder eingestellt, zumal das Geld kostet. Und jetzt ist die Frage, warum wird das mir beim Roten Kreuz nicht gesagt, dass ich angeblich zu wenig Blutzucker, Eisen
habe? Eisen. Mhm.
Ja, und wie kann das sein, dass ich dann dermaßen viel nehmen soll, dass das also nach meinen Augen im Prinzip ungenutzt hinten durchrauscht? Mhm. Dann nehme ich doch lieber diese 14 Milligramm aus dem Drogeriemarkt. Mit denen hatte ich also
bislang dann keine Probleme.
Genau, ne? Und wie gesagt, es war auch nicht beim Roten Kreuz, wo mir irgendjemand was gesagt hat, nee, Sie können jetzt heute nicht mehr spenden, weil und so weiter. Ich bin mittlerweile über 65. Ja. Da heißt es dann ja öfters mal so im Alter, aber nichts dergleichen. Es war nur der Arzt, der diese, und da frage ich mich, also inzwischen nehme ich die nicht mehr, weil ich die ja auf eigene Kosten kaufen soll. Ich nehme einfach weiterhin die Dinge aus dem Drogeriemarkt. Was soll ich machen? Was ist da der Sinn?
Ja. Herr Thomsen, auch da wieder die Frage, hat der Arzt die verkauft, die Tabletten? Oder hat er sie?
Der hat mir aufgeschrieben, dass er das mir quasi verschreibt, aber als Privatrezept. Das heißt, ich muss es auf eigene Kosten in der Apotheke erwerben. Aber der hat mir das nicht in die Hand gedrückt, sondern nur so eine Art freischwebendes Rezept. Ich könnte auch ohne das Rezept in die Apotheke gehen und dort die 10 Euro oder was das kostet, blechen für die.
Also Eisen ist ein Mineralstoff, der relativ riskant ist. Also da muss man sehr genau aufpassen, wann man Eisen gibt und wann nicht. Und deswegen wird eigentlich geraten, dass niemand ohne ärztlichen Rat Eisen überhaupt nehmen soll. Es sei denn Frauen, die menstruieren. Aber das sind dann eben diese genannten 14 Milligramm oder auch 18 Milligramm, die dann genommen werden können. Also eigentlich sollen Männer grundsätzlich kein Eisen nehmen, wie gesagt, außer auf ärztlichen Rat hin.
Auch nicht als regelmäßiger Blutspender. Weil da geht
ja, aber da gibt es ja zwei Laborwerte, die man sich anschaut. Man schaut sich das Eisen im Blut an. Das wird wahrscheinlich bei Ihnen gemacht, wenn Sie zur Blutspende gehen. Ja, und dann gibt es den sogenannten Eisenspeicher. Der wird nicht bei jeder Blutspende kontrolliert. Und wahrscheinlich hat Ihr Arzt gesehen, dass der Eisenspeicher womöglich etwas zu niedrig war.
Also der HB-Wert ist das, was bei der Blutspende regelmäßig.
Ja, genau. Das ist auch der Eisenwert im direkten Blut, aber wir haben eben noch einen großen Eisenspeicher im Körper.
Wie wird der gemessen?
Weil
der
auch übers Labor.
Hat auch nur eine Blutprobe gezogen.
Ja, aber der kann, also man kann, wie gesagt, auch dann den Eisenspeicher, das ist das Transferin sozusagen, was dann im Blut gemessen wird. Und da hat er vielleicht festgestellt, dass es ein bisschen zu wenig gewesen ist. Wenn es zu stark erniedrigt ist, dann hätte er Ihnen auch einen Medikament aufschreiben können. Also Eisen muss man nicht immer sozusagen selber kaufen. Offensichtlich war dem noch nicht so. Und ich würde bei Patienten in ihrem Fall eher nochmal eine Verlaufskontrolle machen, weil nämlich auch im Blut Werte mal schwanken können im Labor. Die sind nicht immer so eindeutig.
Das heißt, ich sollte also dieses Ferrosanol heißt das, das sollte ich also regelmäßig nehmen, obwohl ich den Eindruck habe, das rauscht
sowieso unten. Ich würde ganz ehrlich nochmal auf eine Laborkontrolle pochen, in der nicht nur der HB, sondern auch das Transferin gemessen wird und dann würde man sich das mal anschauen.
Und bis dahin nicht nehmen, habe ich das richtig verstanden?
Nein, und wenn es wirklich zu niedrig ist, dann muss man ja diagnostisch mal weiter gucken, ob man eventuell Divertikel hat, innere Hämorrhoiden, so kleine Mikroblutungen zum Beispiel.
Vor allen Dingen noch das Ferrosanol, was Sie bekommen haben, ist schon ein Arzneimittel, ein hochdosiertes Arzneimittel. Das wird eigentlich nur für eine kurze Zeit gegeben, um die Speicher dann wieder aufzufüllen und danach nimmt man es nicht mehr. Das dauerhaft zu nehmen, könnte gefährlich sein.
Herr Thomsen, vielen Dank für den Anruf aus Bamberg und wir läuten die letzte Runde ein mit der Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski und Angela Clausen, Teamleiterin Lebensmittel im Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, das sage ich so gern, zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Und wir haben noch etliche Mails bekommen. Es geht viel in eine ähnliche Richtung. Deshalb stellvertretend für alle, die in die Muckibude gehen, Daniel Dorst. Seine Frage, was ist von Proteinshakes oder Riegeln etc. zu halten, insbesondere bei jungen Menschen? Da fangen wir mal mit der Ernährungsmedizinerin an. Frau Kielkowski, was ist davon zu halten?
Ja, also ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ja sehr viele Eiweißprodukte und Shakes auch über Social Media verkauft wird. Und dann werden ja sehr gerne Beobachtungsstudien zitiert, die dann sagen, 4 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht ist nicht nierentoxisch. Und da stehen mir ehrlich gesagt immer die Haare zu Berge, weil wann würden wir denn herausbekommen, wie viel Eiweiß pro Kilo Körpergewicht Gramm die Nieren schädigen würden, indem wir viele Menschen über 4 Jahre mit wahnsinnig viel Eiweiß vollpumpen. Und das will ja keiner. Ja, deswegen, es gibt Daten, die zeigen, die deuten darauf hin, dass normale Menschen wirklich zwischen 1 bis maximal 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht zu sich nehmen sollten. Sportler bis zu 2,5, manchmal 3 Gramm. Man hat auch festgestellt, dass alles, was darüber hinausgeht, die Leistungsfähigkeit und den Muskelaufbau, was die Leistung betrifft, nicht mehr besonders triggert. Und man muss eben einfach auch sagen, sehr viel Eiweiß ist für die Niere eine Aufgabe, das auszuscheiden und das zu verwerten. Und da stellt sich ja jetzt nicht nur die Frage, wann wird es für die Niere toxisch, sondern die Frage ist, muss man die Niere mit extrem hohen Eiweißdosen belasten oder kann man da wirklich auch ein bisschen entspannter rangehen und sagen, im Leistungssport 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht und im Normal Fall weniger.
In eine ähnliche Richtung, Frau Clausen, geht die Mail von Ragnar Eggers aus Hamburg. Sein Sohn, 17, nimmt Nahrungsergänzungsmittel zum Muskelaufbau und er möchte wissen, wie ist das zu bewerten?
Ja, es kommt jetzt natürlich wieder darauf an, was ist da drin enthalten. Erstmal, Protein alleine macht keine Muskeln. Wenn ich nicht die entsprechenden Trainingsanreize habe und den Muskel zum Wachstum anrege, bringt mir das beste Protein nichts.
Dann und ist eine gute Fettverbrennung habe. Ja. Sonst baue ich die Muskeln nämlich im Sport ab. Egal, wie viel Protein ich nehme.
Genau. Und dann muss ich auch mal überlegen, wie viel brauche ich denn tatsächlich? Wenn ich 1 Gramm Muskeln am Tag neu aufbauen kann, brauche ich da auch die entsprechende Menge zusätzliches Eiweiß. Das heißt, wenn ich am Tag nur einen kleinen Naturjoghurt extra esse oder 2 Esslöffel, 3 Esslöffel Quark extra esse, dann habe ich schon alles Protein, was ich zusätzlich für diesen Muskelaufbau brauche. Also da mehr ist es halt einfach nicht. Jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln kommt es halt immer noch drauf an, was da sonst drin ist. Manche haben Carnitin dann drin, das ist dann, soll dann als Fettverbrenner fungieren. Manche haben Kreatin drin, das kann dann die Ausdauerleistung bei bestimmten Sportprozessen ein bisschen verbessern, weil eben über Kreatinphosphat, ATP nachher Energie zur Verfügung gestellt wird. Aber für den normalen Breitensportler ist das alles höchst überflüssig und hilft auch nicht wirklich weiter.
Und ist auch langfristig nicht unbedingt gesund. Also ich habe als Patienten wirklich Leistungssportler, die richtig auf Hochleistungsniveau trainiert haben und die danach wirklich auch schwere Gewichtsprobleme bekommen haben, obwohl sie trotzdem diszipliniert sind. Leistungssportler sind diszipliniert.
Ja. Ich finde, es ist in diesen 2 Stunden jetzt so deutlich geworden, wie wichtig es ist, sich wirklich umfassend zu informieren und auch wirklich nochmal genau auf diese Packungen zu gucken, bevor man die Pillen und Pulver und Kapseln kauft. Frau Klaasen, hergestellt in Deutschland, sollte mich das beruhigen oder steht das da gar nicht drauf?
Doch, das gibt es tatsächlich sehr häufig auf Produkten. Das impliziert natürlich auch Verschiedenes. Gerade bei Sportlerprodukten haben wir das sehr häufig. Und das soll natürlich eine gewisse Seriosität und vor allen Dingen eine Sicherheit zeigen. Nach dem Motto, was in Deutschland hergestellt ist, ist bestimmt nicht gepanscht und da habe ich auch keine Probleme vielleicht mit Dopingsubstanzen da drin oder sowas. Aber darauf kann man sich tatsächlich nicht verlassen. Hergestellt in Deutschland heißt häufig nur, es wird hier zusammengemixt oder es wurde hier nachher im Endeffekt verpackt oder ähnliches. Wenn ich ein richtiges Lebensmittel richtig mal in Anführungsstrichen habe, wie zum Beispiel ein Molkenproteinpulver oder ähnliches, wo drauf steht hergestellt in Deutschland, muss auf der Packung zusätzlich angegeben, wo die Hauptzutat herkommt. Das sollte bei Nahrungsergänzungsmitteln im Prinzip auch der Fall sein, weil das Wichtigste ist dann zwar nicht mengenmäßig das Wichtigste, das Vitamin, aber natürlich für den Verbraucher der wichtigste Inhaltsstoff. Und da muss man sehr genau unterscheiden. Wie gesagt, meistens bezieht es sich nur auf das Zusammenmischen in Deutschland oder das Abfüllen in Deutschland und gar nicht so sehr auf die Inhaltsstoffe. Wir müssen einfach wissen, dass die meisten Vitamine und Mineralstoffe weder aus Deutschland noch aus der EU kommen, sondern meistens in irgendwelchen Laboren in China, Indien oder sonst wie hergestellt werden. Und gerade viele Substanzen, was asiatische Pflanzen angeht, da haben wir es auch oft noch mit Garagenfirmen irgendwo im Hinterhof zu tun. Da ist die Sicherheit nicht unbedingt angegeben. Wenn irgendwo drauf steht Herkunft in Deutschland, gucken Sie genau nach, fragen Sie beim Hersteller, wo die einzelnen Zutaten herkommen, zumindest die wichtigsten.
Viel Spaß.
Für die Hersteller. Man könnte es ja direkt draufschreiben.
Genau. Ich glaube, es ist auch nochmal deutlich geworden, Frau Kielkowski, wie wichtig es ist, Rücksprache zu halten beziehungsweise das zu kommunizieren, dass ich Nahrungsergänzungsmittel nehme. Also mit der Heilpraktikerin zu sprechen, mit der Ärztin zu sprechen.
Ich finde es viel wichtiger, dass der Verbraucher selbst viel mehr Informationen und Bildung diesbezüglich hat, um sozusagen schon mal den richtigen Blick drauf zu haben und die richtigen Fragen zu stellen. Weil bei den Heilpraktikern ist es oder bei Experten ist es ja ein bisschen wie mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Sie wissen nicht, was wirklich drin ist. Ja? Und gerade was Gesundheit, Übergewicht, Langlebigkeit betrifft, spielt man mit den Eitelkeiten und den Ängsten der Menschen. Und da kann ich nur den Rat geben, selber so gut wie möglich sich zu informieren, um die richtigen Fragen stellen zu können.
Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die die richtigen Fragen heute gestellt haben bei Deutschlandfunk Kultur. Ich sage das jetzt nochmal. Angela Klaasen, der Teamleiterin Lebensmittel im Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Man hat gemerkt, Frau Klaasen, Sie sind die Expertin oder eine der Expertinnen in Sachen Nahrungsergänzungsmittel. Und vielen Dank für Ihren Besuch bei uns und Dankeschön an die Medizinerin Daniela Kielkowski, deren Buch ich auch nochmal gerne empfehle. Stoffwechsel, die Revolution, ne? Die Stoffwechselrevolution.
Ja, dann sage ich nochmal, wer sich informieren möchte, gucken Sie auf das Portal Klartext-Nahrungsergänzung. Da finden Sie viele Informationen.
Danke dafür und Ihnen allen ein gutes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen auch.
Vielen Dank.